Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am Flughafen Leipzig-Halle haben in der vergangenen Nacht zwei Vorfälle die Sicherheitsbehörden alarmiert. In der Nähe von ukrainischen Frachtmaschinen wurde eine Drohne mit einem Sprengsatz gefunden und entschärft. Außerdem soll ein weiteres Frachtflugzeug in der Luft mit einem unbekannten Objekt zusammengestoßen sein. Der Flughafen liegt zwischen Halle und Leipzig in Sachsen. Im Norden ist der Passagierteil, im Süden der Frachtflughafen. Er ist einer der größten Europas und wird auch für die Versorgung der Ukraine genutzt.
Am Morgen läuft der Betrieb am Flughafen Leipzig-Halle schon wieder normal. Gegen Mitternacht noch Stillstand. Polizei und Feuerwehr mussten plötzlich auf das Rollfeld. Laut der Generalstaatsanwaltschaft Dresden wurde eine Drohne mit einer bisher unbekannten Sprengvorrichtung entdeckt. Die Polizei setzte einen Sprengstoffroboter ein. Zeitweise konnte kein Flugzeug mehr starten oder landen.
Was zur Folge hatte, dass mehrere Maschinen umgeleitet werden mussten. Es betraf auch eine Passagiermaschine, die sich verspätet auf dem Anflug befunden hatte. Die wurde nach Nürnberg umgeleitet.
Wegen der Sperrung des Flughafens konnte auch ein DHL-Frachtflugzeug nicht landen und musste durchstarten. Dabei stieß es mit einem zweiten, noch unbekannten Flugobjekt in der Luft zusammen. Dennoch landete der Flieger später sicher in Hannover. Unklar ist, woher die Flugobjekte kamen und wer sie steuerte. Seit Beginn der russischen Großinvasion in der Ukraine 2022 werden häufiger Drohnen über kritischer Infrastruktur in Europa gesichtet.
Das passt in das Muster hybrider Angriffe Russlands gegen uns. Und so muss man das auch einordnen und muss dem begegnen und muss besser werden in der Abwehr dieser hybriden Angriffe.
Der Flughafen Leipzig-Halle gilt als Drehscheibe für Rüstungsgüter im Krieg in der Ukraine. Mittlerweile hat sich auch die Bundesregierung eingeschaltet. Bundesinnenminister Dobrindt ist auf dem Flughafen zu einer Lagebesprechung eingetroffen.
Ja, und ich spreche jetzt mit Holger Schmidt, dem ARD-Sicherheitsexperten. Ist denn von einem gezielten Anschlag auf den Flughafen Leipzig-Halle auszugehen?
Eine Drohne mit Sprengstoff und einer Zündvorrichtung? Ich würde das einen Anschlagsversuch nennen. Ja, ich denke, das ist sehr deutlich. Wir reden ja schon länger über die Gefahren, die Drohnen an Flughäfen verursachen können. Allein schon durch ihr Gewicht bei einem Zusammenstoß mit einem Flugzeug, egal ob das jetzt Cockpitscheibe oder Triebwerk ist, aber Sprengstoff und Zünder, das ist für Deutschland eine neue Qualität und deswegen ist das auch für die deutschen Sicherheitsbehörden heute ein sehr unruhiger Tag und eine sehr beunruhigende Entwicklung.
Sind die deutschen Flughäfen ausreichend gegen solche Angriffe schon geschützt?
Ich glaube, die Antwort muss ein klares Nein sein. Es ist viel passiert in den vergangenen Monaten und Jahren. Man hat sich viele Gedanken gemacht, wie man Drohnen bekämpfen kann, wie man sie überhaupt erst mal entdecken kann. Aber große Verkehrsflughäfen wie Leipzig-Halle, die sind ja allein schon von der Fläche riesengroß. Und die Drohnen, wie im Fall heute Nacht, die sind relativ klein, nicht so ganz leicht zu entdecken. Und selbst wenn man sie entdeckt hat, muss man hinkommen und dann kann man Abwehrmaßnahmen versuchen. Also ich glaube, da müssen wir ganz realistisch sein und sagen, das ist eine Gefahr, die wird gesehen, aber das ist eine Gefahr, vor der kann man nicht hundertprozentig schützen.
Holger Schmidt, vielen Dank nach Baden-Baden. Das russische Militär hat in der vergangenen Nacht erneut die Ukraine angegriffen mit Drohnen und 28 ballistischen Raketen. In der Hauptstadt Kiew und Umgebung gab es heftige Explosionen. Nach Angaben von Präsident Zelensky starben mindestens 17 Menschen, unter anderem in einem Vorstadtbahnhof. Die ukrainische Luftwaffe war nach eigenen Angaben nicht in der Lage, auch nur eine einzige der russischen Raketen abzuwehren. Über die abschlagsfreie Frührente wird nun doch wieder diskutiert. Die Koalition hat sich darauf geeinigt, sie abzuschaffen. Doch mehrere Bundesländer fordern, sie zu erhalten. Wer 45 Jahre lang Beitrag gezahlt hat, kann bislang 2 Jahre früher in Rente gehen, ohne dass die Rente gekürzt wird. Als diese Regel eingeführt wurde, lag das reguläre Rentenalter bei 65 Jahren. Deshalb wird die Frührente auch Rente mit 63 genannt. Weil das Renteneintrittsalter aber allmählich steigt, verschiebt sich auch die Grenze für die Frührente. Derzeit liegt sie bei 64,5 Jahren.
früher in Rente gehen nach 45 Beitragsjahren ohne Abschläge. Dass das nun abgeschafft werden soll, führt zu viel Kritik von ostdeutschen Ministerpräsidenten und Präsidentinnen von der CDU und SPD. Die typische Ostbiografie sei:
Mit 16 anfangen zu arbeiten und einzuzahlen, da ist man nach 45 Jahren erst 61 und muss dann noch bis fast 65 arbeiten.
Die Rentenkommission hatte ihre Vorschläge im Juni dem Kanzler überreicht. Die Diagnose der Experten: aktuell gehen zu viele in Rente, zu wenige zahlen in Zukunft ein, das System zu teuer. Für den CDU-Abgeordneten Reddich ist die Frührente nicht mehr finanzierbar.
Wir geben jedes Jahr ungefähr 13 Milliarden Euro für die Rente mit 63 aus. Das zahlen die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Und wir müssen jetzt natürlich auch dafür sorgen, dass die Finanzierbarkeit der Systeme hergestellt bleibt.
Bisher würden laut Union vor allem gesunde, wohlhabende Männer in Frührente gehen und nicht diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr könnten. Im vergangenen Jahr sind in Ostdeutschland nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung rund 33% der Rentner abschlagsfrei früher in den Ruhestand gegangen, in Westdeutschland 28%. Der neue Unionsfraktionschef Frei verweist auf eine geplante Ausnahmeregelung für Härtefälle.
Es ist vorgesehen, dass eine soziale Schutzrente eingeführt wird, wo dann eben individuell auch die gesundheitlichen Verhältnisse geprüft werden. Und unter bestimmten Voraussetzungen soll dann eben auch nach einer früheren Zeit ein abschlagsfreier Übergang in den Ruhestand möglich sein.
Derzeit wird an einem Gesetzentwurf gearbeitet. Das Reformpaket aufschnüren will die Regierung, stand jetzt nicht. Bis es einen möglichen Kompromiss zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern geben wird, kann es dauern. Denn jetzt ist erstmal Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Und die Kandidaten dort versuchen, mit den Themen Rente und Gerechtigkeit zu punkten. Erst im Herbst gibt es wahrscheinlich mehr Klarheit.
Seit mehr als 5 Monaten blockiert Iran den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Als Reaktion auf die Angriffe der USA bedroht das Regime in Teheran Tanker, die sonst Öl und Flüssigerdgas durch die Meerenge transportieren. Jetzt hat Iran bekannt gegeben, man stehe kurz vor einer Einigung mit dem Oman über eine sichere Route für diese Schiffe. Ja, Katharina Willinger in Istanbul, was bedeutet das denn jetzt konkret?
Also uns fehlen bis jetzt die Details, aber es sind zumindest die ursprünglichen Forderungen des Irans bekannt. Demnach schlägt Teheran eine Einfahrt für Schiffe durch die Nordroute vor, durch iranisches Hoheitsgewässer, gegen eine Gebühr. Eine Ausfahrt wiederum soll durch omanische Hoheitsgewässer erfolgen, über eine Südroute. Wenn dieses Modell tatsächlich durchgeht, wir wissen es ja aktuell noch nicht, dann würde das bedeuten, dass das iranische Regime massiv gestärkt wird, nicht nur finanziell, sondern auch für zukünftige Verhandlungen, würde ich sagen. Und das muss man immer wieder betonen, ist wichtig, denn jetzt gerade bei dem Abkommen, was sich abzeichnet, da geht es nicht um den großen Deal, der einen Krieg beenden könnte, wie US-Präsident Trump immer wieder sagt. Es geht nicht ums iranische Atomprogramm, nicht ums Raketenprogramm, sondern es geht allein um die Öffnung der Straße von Hormuz, die vor dem Krieg ja offen war und jetzt mit so einem Modell theoretisch auch ganz offiziell unter die Kontrolle der iranischen Revolutionsgarde fallen könnte.
Katharina Willinger in Istanbul, vielen Dank. Erneut hat ein KI-Programm unerwartet einen Hacking-Versuch gestartet. Bei dem Testlauf eines Modells des US-Entwicklers Anthropic versuchte die KI mit falscher Identität und Phishing-Mails eine öffentliche Software zu manipulieren. Laut britischem KI-Sicherheitsinstitut wollte das Programm reale Personen davon überzeugen, eine Schadsoftware einzubauen. In den vergangenen Wochen waren bereits mehrere Vorfälle unkontrollierter KI-Angriffe bekannt geworden.
Eine E-Mail von einem freundlichen Kollegen. Er bittet um einen Gefallen. Es geht um eine Änderung an einem Computerprogramm. Doch den Kollegen gibt es gar nicht. Geschrieben hat die Mail eine künstliche Intelligenz. Und sie will etwas ganz anderes. In den vorgeschlagenen Änderungen ist eine Schadsoftware versteckt. Unter einem zweiten Namen bestätigt sie die Richtigkeit der Änderungen. Als das auffällt, gibt die KI ihren vermeintlichen Fehler zu, um ihn dann in einer angeblichen Korrektur erneut unterzubringen. Der Vorfall ereignete sich bei einem Test eines KI-Modells der US-amerikanischen Firma Anthropic. Kein Chatprogramm für jedermann, sondern ein neuartiges Spezialwerkzeug für IT-Fachleute. Die britische KI-Sicherheitsbehörde AISI nennt den Fall beispiellos, schreibt auf X: Auch unter Testbedingungen ist dieser Vorfall bedeutsam. Zum ersten Mal haben wir Risiken im Bereich Autonomie und Täuschung so deutlich in der realen Welt gesehen. Diese Gefahr bestätigen auch andere IT-Experten.
Right now.
Derzeit sind KI-Systeme noch begrenzt und leistungsschwach und der Schaden, den sie anrichten können, ist gering. Aber wenn die Unternehmen ihren angekündigten Kurs beibehalten, werden ihre Systeme in naher Zukunft deutlich stärker werden. Anthropic erklärt den Vorfall damit, dass der KI in dem Test keine Einschränkungen zur Internetnutzung vorgegeben wurden. Durch diese fehlenden Leitplanken habe das Modell anders gehandelt als erwartet. Verhindert hat den Angriff am Ende kein Sicherheitssystem, sondern ein Mensch, der genau hingeschaut hat.
7 Mitglieder und ein Unterstützer einer rechtsextremen Gruppe sind in Hamburg zu Haftstrafen verurteilt worden. Sie waren zur Tatzeit zwischen 14 und 21 Jahre alt. Die Urteile ergingen nach Jugendstrafrecht, unter anderem wegen versuchten Mordes und Brandstiftung. Die Gruppe nannte sich Letzte Verteidigungswelle und verübte Anschläge auf ein Asylbewerberheim und ein Kulturhaus. Dabei wurde nach Überzeugung des Gerichts nur dank glücklicher Zufälle niemand verletzt.
Regungslos nehmen die 8 Angeklagten das Urteil zur Kenntnis. Das hanseatische Oberlandesgericht verhängt Freiheitsstrafen zwischen 1,5 und 5 Jahren gegen die teilweise geständigen Jugendlichen und Heranwachsenden. Unter anderem wegen Mitgliedschaft oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, versuchten Mordes und Brandstiftung.
Das Gericht hat heute zur sogenannten letzten Verteidigungswelle festgestellt und das auch in der Begründung heute noch einmal betont, dass es sich dabei um eine terroristische Vereinigung handelt. Diese ist zwar vorwiegend von Jugendlichen betrieben worden und hatte etwa keine gesicherte Finanzierung, doch aber feste Organisationsstrukturen.
Unter anderem sollen die Beschuldigten ein Kulturzentrum im südbrandenburgischen Altdöbern in Brand gesteckt haben. Auch Jagd auf Menschen und die Planung von Sprengstoffanschlägen legt ihnen das Gericht zur Last. Die selbsternannte letzte Verteidigungswelle, kurz LVW, offenbar eng orientiert am Nationalsozialismus. In Handychats sollen Mitglieder zu Anschlägen aufgerufen haben, gegen Migranten und politische Gegner. Das Ziel, der Zusammenbruch des demokratischen Systems der Bundesrepublik. Laut Bundesanwaltschaft, getragen von zahlreichen Anhängern.
Die haben sich relativ schnell über das Internet radikalisiert und sind schnell in diese sozialen Medien der Vereinigung aufgenommen worden. Und dementsprechend sind die 8 Angeklagten hier sozusagen nur die Spitze des Eisbergs.
Das heutige Urteil im Terrorismusprozess ist nicht rechtskräftig. Eine Revision beim Bundesgerichtshof möglich.
Jedes Jahr erkranken mehr als 500.000 Menschen in Deutschland an Krebs. Dank moderner Medizin gibt es für sie inzwischen immer bessere Heilungschancen. Vor allem für jüngere Patienten kann aber selbst eine überstandene Krebserkrankung den Alltag erschweren, etwa weil sie keinen Bankkredit bekommen. Die SPD fordert nun ein Recht auf Vergessen. Nach 5 Jahren sollten Betroffene nicht mehr verpflichtet sein, ihre frühere Krankheit offenzulegen.
Die Leukämie hat Tobias Streich gut überstanden. Seine Nachkontrollen im Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus sind unauffällig. Trotzdem wird ihn die Blutkrebserkrankung noch lange verfolgen, denn der 22-Jährige muss sie bei Verträgen für Versicherungen oder Kredite immer angeben.
Gerade bei privaten Krankenversicherungen ist es ja so, dass man da einen Risikozuschlag zahlt, wenn man eine Vorerkrankung hatte. Und auch bei Krediten ist es ja so, dass man schlechtere Bedingungen bekommt, weil man eben durch die Erkrankung weniger kreditwürdig ist.
Die SPD schlägt ein Recht auf Vergessenwerden von Krebserkrankungen vor. Die Initiative geht auch auf Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zurück. Sie hat Brustkrebs überwunden. Ihre Forderung, per Gesetz sollen Krebserkrankungen nach 5 Jahren für Verträge nicht mehr offengelegt werden müssen.
Ein solches Recht gibt es schon längst in anderen Ländern und der Europäischen Union. Und da hinkt Deutschland hinterher. Und wir wollen gerade mit Blick auf die Jüngeren, dass wir das auch einsetzen.
Der Gesamtverband der Versicherer zeigt sich dafür offen. Fristen müssten sich jedoch an den Risiken der jeweiligen Krebsart orientieren. Das kann auch Mediziner Kai Carsten Kober nachvollziehen.
Denn es gibt Krebserkrankungen, die auch nach vielen Jahren noch mit einem Rückfall kommen können. Das andere ist, dass vielfach die Krebstherapien Folgen haben, die sich dann Jahre später niederschlagen.
Gesund ist gesund, meint Tobias Streich. Die Leukämie hat er besiegt. Nun hofft er, dass ein Gesetz zum Recht auf Vergessen schnell kommt.
Wir kommen zum Sport, genauer zur Schwimm-Europameisterschaft. Da dominiert momentan er, Florian Wellbrock. Bei der Europameisterschaft in Paris holte der Deutsche den zweiten Tag in Folge Gold. Nach seinem Sieg gestern über die 10 Kilometer im Freiwasser war der 28-Jährige auch über die halbe Distanz der Schnellste. Wellbrock setzte sich in der Seine gegen den Ungar David Bethlehem durch. Auf Platz 3 kam Gregorio Paltrinieri aus Italien. Und noch ein Medaillenerfolg für Deutschland in Paris. Pauline Pfeiff und Ole Rösler holten EM-Silber im Wasserspringen. Im Synchron-Mixed-Wettbewerb von der 10-Meter-Plattform mussten sich die beiden nur dem ukrainischen Team geschlagen geben. Es ist bereits die 6. Medaille für die deutschen Wasserspringer bei dieser EM. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 6. August.
Von Nordwesten fließt kühlere Luft heran und verdrängt die schwülheiße Luft nach Südosten, wo es noch teilweise kräftige Schauer und Gewitter gibt. Die sind dort auch heute Nacht aktiv, sonst ist es nur locker bewölkt oder klar und meist trocken. Im Südosten morgen wechselhaft mit Schauern und Gewittern, vor allem am Alpenrand ist Starkregen möglich. Im übrigen Land neben ein paar Wolken oft sonnig, in Nordseenähe ziehen später bei kräftigem Wind ein paar Schauer auf. Im Osten und Südosten heute Nacht wieder tropisch warm, in der Eifel dagegen etwa 10 Grad. Kühler. Auf den nordfriesischen Inseln morgen um 20, im Osten und Süden teilweise um 30 Grad. Ähnliches Wetter erwartet uns auch Freitag, aber ab Samstag wird es bei steigender Temperatur verbreitet sonnig. Sonntag sind von Südwesten wieder stellenweise Schauer und Gewitter möglich.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Jesse Welmer Bundesinnenminister Dobrindt nach den Folgen des Drohnenvorfalls am Flughafen Leipzig-Halle. Außerdem sind wir bei Familien in Marokko, die noch immer auf die Rückkehr ihrer Kinder aus Ceuta warten. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.